Staatliche Kryptowährungen sind eine Mogelpackung. Ausgerechnet die schwedische Notenbank hat 2017 bei vielen die Hoffnung geweckt, die Regierungen selbst könnten einen digitalen Nachfolger des Bargeldes in der jeweiligen nationalen Währung herausgeben. Technisch wäre das kein großes Problem. Beides, das elektronische Zentralbankgeld und das Bargeld, werden von der Zentralbank ausgegeben und diese garantiert auch dafür. Die schwedische Notenbank denkt daran, zwei Varianten auszugeben. Die eine, die Buchgeldvariante, hat zwei Subvarianten. In der ersten würden Geschäftsbanken die Guthaben im Auftrag der Zentralbank verwalten. Diese Guthaben wären nicht Teil der Bankbilanz, sondern eine Art Treuhandvermögen. In der zweiten, weitergehenden Subvariante würde die Zentralbank selbst die Konten führen. Dann hätten alle Bürger und Unternehmen direkten Zugang zu Zentralbankkonten. Die andere Variante nennt die Projektgruppe der Notenbank die wertbasierte. Diese bargeldnahe Alternative sähe vor, dass das E-Geld im Besitz und unter Kontrolle der Eigentümer bleibt. Mit Zentralbankgeld aufgeladene Bezahlkarten und elektronische Geldbörsen würden es ermöglichen, mit elektronischem Zentralbankgeld zu bezahlen. Wie Bares würde das Geld den Besitzer wechseln, ohne dass notwendigerweise ein zentraler Buchführer eingeschaltet wäre. Die Projektgruppe schlägt vor, anonymes Bezahlen für Kleinbeträge zu ermöglichen. Ob sie das digitale Notenbankgeld überhaupt einführen wird, hat die schwedische Notenbank noch nicht entschieden. Die britische Notenbank, die ebenfalls laut über digitales Zentralbankgeld nachgedacht hat, machte dagegen gleich klar, dass anonymes Bezahlen für sie nicht in Frage kommt. Man sieht, digitales Zentralbankgeld könnte im Prinzip so ausgestaltet werden, dass es die Vorteile des Bargelds für die Nutzer in die digitale Zeit überführt. Der Vorbehalt im Prinzip ist wichtig. Alles hängt an den Regeln und Beschränkungen, die die Notenbank sich und den Nutzern auferlegt. Wenn die Nutzer frei wären, das digitale Geld zwischen Bankkonten und Zentralbankkonto hin und her zu transferieren, wären sie mit ihrem Geld auch ohne die Option Bargeld nicht mehr im konkurrenzanfälligen Bankensystem eingesperrt. Ihr Schuldner wäre die Zentralbank, die nicht pleite gehen kann, weil sie selbst das Geld drucken kann, das sie braucht. Wenn negative Zinsen auf das digitale Staatsgeld ausgeschlossen würden, könnte man nicht auf kaltem Weg teilenteignet werden, um die Banken oder den Staat finanziell zu sanieren. Und wenn der Staat sicherstellte, dass anonyme Zahlungen mit dem staatlichen digitalen Geld möglich sind, würde auch die Wahrung der Privatsphäre, die wir am Bargeld so sehr schätzen, in eine rein digitale Zukunft mitgenommen. Das waren drei große Wenns. Und nun kommen die drei großen Warums. Warum sollten wir annehmen, dass ausgerechnet Regierungen, die mit Eifer daran arbeiten, jegliche Anonymität im Finanzbereich zu beseitigen, diese ausgerechnet für eine von ihnen kontrollierte Digitalwährung gewährleisten? Warum sollten wir annehmen, dass Regierungen, die alles unternehmen, damit künftig nicht sie, sondern die Einleger zur Rettung von Pleitebanken herangezogen werden, den Einlegern ein Schlupfloch garantieren, damit sie sich eben dieser Verlustbeteiligung entziehen können? Warum sollten Zentralbanken, die Bargeld loswerden wollen, um endlich negative Zinsen einführen zu können, für einen eigenen digitalen Bargeldnachfolger Negativzinsen ausschließen? All das mag in der Einführungsphase geschehen und die Akzeptanz dieses Zahlungsmittels und für die damit wohl verbundene Bargeldbeseitigung herzustellen. Aber der Glaube, dass das dauerhaft so bleiben würde, wenn der Bargeldnachfolger einmal erfolgreich eingeführt und das Bargeld beseitigt ist, wäre doch ziemlich naiv. Dagegen ist Bundesbankpräsident Jens Weidmann geradezu erfrischend ehrlich, wenn er staatliches Digitalgeld ablehnt, weil das den Interessen der Banken zuwiderlaufe. Er argumentiert, digitales staatliches Geld sei nichts anderes als ein Jedermann-Konto bei der Notenbank. Für Bürger sei das zwar sehr sicher, aber für die Banken von Nachteil. Denn es mache ihnen die Fristen- und Liquiditätstransformationen schwerer. Mit anderen Worten, sie könnten keine hohe Zinsprämie mehr dafür verlangen, dass sie Geld verleihen, welches sie selbst schaffen können. In Krisenzeiten gäbe es zudem die Gefahr eines Bankrun, warnt Weidmann, weil Kunden ihr Geld dann von den Geschäftsbanken abziehen und zur sicheren Notenbank umziehen würden. Wenn Notenbanken an Konzepten für digitales Kryptonotenbankgeld arbeiten, dann nicht, um den Bürgern etwas Gutes zu tun und sie von den Banken zu emanzipieren, sondern als Instrument im internationalen Währungswettbewerb. Der Harvard-Ökonom Ken Rogoff, den wir als führenden Anti-Bargeld-Aktivisten kennengelernt haben, sagte jüngst: China sieht in Digitalwährungen eine Chance, den Dollar als Weltreservewährung abzulösen. Das würde das globale Machtgefüge verschieben. Deshalb prüft auch die Fed mögliche Wege zum digitalen Dollar. Sie wäre verrückt, wenn sie es nicht täte. Für die Fed, die US-Notenbank, ist eine eigene Digitalwährung also allenfalls ein Mittel, die internationale Dominanz des Dollars zu verteidigen. Rogoff fügte hinzu, im Prinzip könne auch Amazon eigenes digitales Geld ausgeben. Aber dann würde die Regierung Zugriff auf die Transaktionsdaten verlangen. Deshalb wird sich Amazon das gut überlegen. Russland will ebenfalls aktiv werden. Wir haben vereinbart, dass der Staat die Regulierung der Emissionen von Kryptowährungen, ihr Mining und den Umlaufprozess übernimmt. Der Staat muss das alles unter seine Kontrolle nehmen, erläuterte Finanzminister Anton Siluanov das Konzept eines künftigen Kryptorubels. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat den Verdacht, Russland gehe es darum, mit einer anonymen Währung US-Sanktionen zu umgehen. Zwar prüft die US-Notenbank die Emission eines digitalen Dollars, aussichtsreicher dürfte es für sie aber sein, wenn die Abwehr von Krypto-Yuan und Krypto-Rubel durch einen Krypto-Dollar von den Finanz- und IT-Konzernen der USA übernommen wird. Wenn private Unternehmen und Investoren Kryptowährungen in Umlauf bringen, ist die etwaige Rolle staatlicher und staatsnaher US-Stellen viel weniger offensichtlich und es können viele unterschiedliche Ansätze ausprobiert werden. Der US-Regierung ist egal, welches Modell funktioniert, solange nur eines funktioniert und potenzielle Konkurrenz aus anderen Ländern und Währungsräumen klein hält. So will zum Beispiel das Start-up Intangible Labs, in das die von Samos beratene Digital Currency Group, DGC, und weitere illustre Investoren ihr Geld gesteckt haben, mit Basis eine Kryptowährung in Umlauf bringen, die einen stabilen Wert zum Dollar hat. Da Basis, anders als Bitcoin, keinen starken Wertschwankungen ausgesetzt ist, die letzteres als Zahlungsmittel kaum brauchbar machen, erscheint diese neue Kryptowährung attraktiver. Um die Wertstabilität zu gewährleisten, soll die Ausgabe von neuen Basis-Münzen automatisch so bemessen werden, dass der Preis eines Warenkorbs in Dollar und in Basis immer annähernd gleich hoch ist. Es fällt schwer, sich auszumalen, was in Sachen bürgerliche Freiheiten gewonnen sein soll, wenn eine solche Kryptowährung sich durchsetzen würde. Auch russische oder chinesische Alternativen sind vielleicht für die geopolitischen Machtverhältnisse von beträchtlicher Bedeutung, nicht aber für den Erhalt der bürgerlichen Freiheiten.